Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Wie jeden Freitag mit der Lebenszeit und zu der begrüßt Sie Andrea Stopp am Mikrofon. Und wir möchten heute, meine Damen und Herren, mit Ihnen zusammen über die Nachbarschaft reden. Jetzt sagen Sie bloß nicht, das hat mit mir gar nichts zu tun, das Thema interessiert mich gar nicht. Nein, auch Sie werden in irgendeiner Form Nachbarn haben. Vielleicht werden Sie sagen, ja, ich muss auch mit Nachbarn auskommen. Oder Sie werden auf der anderen Seite sagen, ja, glücklicherweise habe ich Nachbarn, denn die gehören zu meinem Leben und zu meiner ganzen Welt dazu. Wie auch immer, wir möchten Ihnen die Frage stellen, ist es nicht mehr so wie früher, die Bedeutung von Nachbarschaft heute? Wie hat sich Nachbarschaft geändert und gewandelt? Welche Bedeutung haben gut nachbarschaftliche Beziehungen heute noch? Was heißt das überhaupt, einen Nachbarn zu haben? Wie sieht das aus in Großstädten? Viele von uns können ja vielleicht ihre direkten Nachbarn gerade noch grüßen, aber mehr weiß man dann schon nicht über die, die nah bei einem wohnen. Wie sieht es auf dem Land aus? Spielt da die Nachbarschaft immer noch eine größere, vielleicht eine wichtigere Rolle, vielleicht auch nicht mehr? Sie sind herzlich eingeladen, uns auch darüber zu berichten. Wir wollen womöglich auch ein Stück in die Geschichte schauen. War eine gute Nachbarschaft etwa in Kriegs- und Krisenzeiten besonders wichtig? Wie war es seinerzeit in einem System wie in der DDR? Wie viel Vertrauen war zum Beispiel dort möglich? Wie viel Misstrauen nötig? Fragen, die auch aufgegriffen werden beim derzeit laufenden Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, in dem Jugendliche aufgefordert sind, zu berichten, wie sich die Nachbarschaftsverhältnisse verändert haben. Wir werden gleich darüber noch etwas hören. Also nicht mehr so wie früher, die Bedeutung von Nachbarschaft heute, unser Thema in der Lebenszeit. Meine Kollegin Judith Grümmer hat mal nachgefragt, welche Bedeutung hat Nachbarschaft eigentlich heute noch etwa in einer Großstadt?
Früher war die Nachbarschaft noch mehr wert. Heute ist jeder eigentlich sehr anonym.
Ich finde, heute haben viele Menschen also weniger Zeit als früher. Ja, und darum kommt die Nachbarschaft manchmal ein bisschen zu kurz.
Ja, dadurch, dass heute die soziale Absicherung besser wird, denke ich, dass eine gute Nachbarschaft und die soziale Integration sich in den Hintergrund rückt.
Früher hat man ja viel mehr noch mit der ganz großen Familie in einem Haus gewohnt. Also ich denke, dass halt insofern Nachbarschaft vielleicht nicht so wichtig war, weil man halt die Familie hatte und sich innerhalb der Familie aufeinander verlassen konnte und immer jemand da war. Also deswegen denke ich, dass es sogar heute wichtiger geworden ist.
Es kommt auf die Nachbarn an. Es mag natürlich sein, dass es Gegenden gibt, wo so Leute immer im Fenster liegen und alles kontrollieren. Ne? Die Kontrolle ist im Land wesentlich intensiver als in der Stadt.
Wir haben früher in der Großstadt gewohnt und ich sehe jetzt schon, dass es auf dem Dorf wichtiger ist, gute Nachbarschaft zu haben. In der Stadt kennen sich eh die wenigsten.
Ja, wie sieht es aus mit der Nachbarschaft heute? Sie sind eingeladen, uns anzurufen, teilzunehmen an unserer Diskussion hier im Studio. Die für Sie kostenfreie Telefonnummer ist folgende: 00800 4464 4464. Das ist die Telefonnummer. Sie können uns genauso gut eine Mail schicken an die Adresse lebenszeit@deradio.de. lebenszeit@deradio.de. Geben Sie bitte Ihre Telefonnummer für einen eventuellen Rückruf darauf mit an. Ich habe vier Gäste, nein, eigentlich viereinhalb, fast möchte ich sagen fünf Gäste. Sie werden gleich hören, wer der Halbe ist oder der ganze Halbe. Möchte Ihnen aber zuerst vorstellen, Frau Professor Dr. Saskia Handro. Sie ist Historikerin und Direktorin des Instituts für Didaktik der Geschichte an der Universität Münster. Und sie gehörte zugleich dem wissenschaftlichen Beirat jenes Geschichtswettbewerbs an, von dem ich gerade schon sprach. Vielleicht kann sie später uns auch erste Ergebnisse schon berichten. Frau Handro, herzlich willkommen in der Sendung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Fangen wir doch mal an mit Ihren persönlichen Nachbarschaftserfahrungen, wenn Sie möchten. Sie haben ja gesagt, Ihre Familie, das sei ein kleiner Wanderzirkus. Sie wären immer nur kurz an einem Ort.
Ja, wir sind mehrfach umgezogen und da wird einem schon deutlich, was Nachbarschaft bedeuten kann, aber auch wie unterschiedlich Nachbarschaftsrituale sein können. Also je nachdem, ob man in einer Großstadt wohnt oder eben in einer eher ländlich geprägten Region. Und es hängt natürlich auch sehr davon ab, ob man Kinder hat, über die man relativ schnell Kontakt zur Nachbarschaft finden kann. Also von daher kann man, denke ich, und es wird vielen Zuhörern auch so gehen, im Laufe seiner Biografie, gerade wenn man umherzieht, unterschiedliche Erfahrungen mit Nachbarn machen.
Sind Sie denn auch, wenn Sie sagen, Sie mussten häufig umziehen, rausgerissen worden aus einer Nachbarschaft und haben das bedauert?
Vielleicht während der Studentenzeit, also in so einer Art Kommune wäre übertrieben, aber in einem Haus doch so unter uns gelebt haben. Das war eine Form der Nachbarschaft, die wir alle sehr genossen haben, weil wir eben gemeinsame Interessen hatten, gemeinsam gefeiert haben. Aber ansonsten finde ich das Kennenlernen neuer Nachbarn noch immer sehr interessant und dass ich jetzt bestimmten Phasen von Nachbarschaften nachtrauern würde, könnte ich eigentlich nicht sagen.
Braucht man viel Zeit, um die Nachbarn kennenzulernen? Entwickelt sich das nachbarschaftliche Beziehungsgefüge erst mit viel Zeit?
Ja, ich glaube schon, es braucht viel Zeit. Ne? Viel Zeit, die vielleicht auch in den relativ schnelllebigen Arbeitswelten nicht vorhanden ist. Es sind ja so kleine Gesten häufig, wie das tägliche Gespräch auf der Straße. Was bei uns in Münster jetzt ganz schön war, als wir neu dahin gezogen sind, da gibt es ein Ritual, was sich jährlich wiederholt, ein Nachbarschaftsfest, ein Straßenfest. Da sind immer abwechselnd unterschiedliche Familien für die Organisation zuständig. Und das war für uns, als wir, nachdem wir eine Woche dort gewohnt haben, ein wunderbarer Einstieg, Nachbarn kennenzulernen. Es ist zwar immer wieder so, dass man sich über das Jahr hinweg nicht direkt aus den Augen verliert, aber weniger Kontakt oder auch Gesprächsstoff hat. Aber so in der Jahresfrist zum Straßenfest wird dann sozusagen diese Nachbarschaft erneuert. Und man kann so das nachholen, was übers Jahr auch so an sozialen Kontakten verloren gegangen
ist. Also da hilft es schon, wenn etwas institutionalisiert wird, dass gesagt wird, hier haben wir einen Termin am dritten Samstag im Mai, da machen wir das und bitte kommt alle zusammen. Das hilft dann schon.
Ja, das ist so ein fester Treffpunkt. Das ist halt ein Ritual, was man ja häufig, das gemeinsame Essen, das gemeinsame Feiern ist ja etwas, was Verbindungen und Gemeinsamkeiten und auch dann wieder gemeinsame Erinnerungen schafft.
Aber irgendwann ist dann das Fest und die Begegnung zu Ende und man hält wieder Abstand. Wie bestimmen Sie selber und Sie persönlich dieses Verhältnis zwischen Kontaktsuche und zwischen Wahrung der Distanz, die man ja auch möchte im nachbarschaftlichen Verhältnis?
Ja, das ist ja immer das Schwierige bei Nachbarschaften. Es gibt sicherlich so etwas wie Wahlnachbarn, mit denen man mehr Kontakt pflegt, weil man halt gemeinsame Interessen, aber auch vielleicht gemeinsame Verpflichtung hat. Solche ganz alltäglichen Dinge, wer passt auf meine Wohnung auf, wenn ich im Urlaub bin? Ne? Da gilt es halt, Kontakt zu halten. Oder habe ich gemeinsamen Gesprächsstoff über Sport oder gemeinsame berufliche Interessen, gemeinsame Hobbys? Das ergibt sich im Alltag und es ist, wie gesagt, wenn man früh aus dem Haus geht und spät wiederkommt, sieht man häufig keinen Nachbarn und vielleicht am Wochenende mal kurz über der Straße. Und ein frohes Willkommen dann immer im Frühjahr oder im Sommer, wenn man der Arbeit im Vorgarten ist bei uns immer so ein willkommener Treffpunkt und von Nachbarschaft.
Nicht nur der Blick über den Zaun, sondern die Unterhaltung über den Zaun hinweg. Ja. Obwohl, es heißt ja auch, also ein guter Gartenzaun hält jede Nachbarschaft in einem guten Klima. Also man muss auch wissen, wo die Grenzen sind.
Ne? Ja, genau. Das ist, glaube ich, das Schwierige. Ne? Also diese Grenze zwischen privaten, öffentlichen, zwischen dem eigenen und den Fremden zu halten, das ist ja die große Herausforderungen, vor denen Nachbarschaften immer stehen. Und an dem möglicherweise auch Nachbarschaftskonflikte entstehen können.
Wie war das denn, Frau Professor Handrow, wie war das in der DDR? Sie sind in Leipzig groß geworden. Hat Sie das dort geprägt, ein Verhältnis zur Nachbarschaft? Was haben Ihre Eltern Ihnen vermittelt, wenn es darum ging, wie gehst du als kleines Mädchen mit den Nachbarn um?
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es so feste Regeln gab, wie man mit Nachbarn umzugehen hat. Ich glaube, gibt es generell so Traditionen, die man vielleicht nicht als DDR-typisch bezeichnen kann, sondern vielleicht auch so deutsch-typisch. Was sind die Regeln einer guten Nachbarschaft? Sowas wie Ordnung und Sauberkeit. Für uns als Kinder war es immer der absolute Horror, wenn die Hausordnung anstand und dann die Nachbarn als Kontrollinstanz fungierten, ob das auch richtig funktioniert hat. Und was bei uns ganz schön war als Kinder, war das gemeinschaftliche Spiel der Nachbarschaftskinder. Also wir sind also als Kinder in der Nachbarschaft sozusagen draußen groß und sozialisiert.
Aber es gab also bei Ihnen nicht das in der Erziehung vielleicht angelegte Paradigma, sei vorsichtig, was du den Nachbarn erzählst, man weiß letztendlich nie, welche Verbindungen die zu Stasi oder sonst wem haben, hat es dieses Klima der nachbarschaftlichen Belastung nicht gegeben?
Ich glaube, als Kind bekommt man das nicht so bewusst mit. Im Nachgang gab es schon so bestimmte Praktiken, beispielsweise wenn man Westfernsehen geschaut hat und es klingelte an der Tür, dann hat man den Sender nicht gelassen, sondern umgeschaltet.
Man konnte nicht wissen, wer es war.
Das war eigentlich ja, nicht normal, aber das hat man als Kind auch nicht großartig hinterfragt. Und ich glaube, das ist das Schwierige, wenn man Nachbarschaft in der DDR beschreiben will, dass da eben die Grenzen zwischen Herrschaft, Überwachung, potenzieller und ganz normaler Alltagspraxis eigentlich fließend sind. Ne? Es gab ja so eine Art Notwendigkeit, auch mit den Nachbarn klarzukommen. Zum einen bestach ja Nachbarschaft in der DDR auch darin, dass sie relativ lange währte. Ne? Also man hat ja auch nicht die Möglichkeit, frei hinzuziehen, wo man wollte, sondern das lief ja über die Wohnraumlenkung. Von daher bestanden Nachbarschaften auch relativ lange. Also man wuchs, Kinder wuchsen miteinander auf und auch die Eltern. Und es da bedarf, brauchte auch eine gewisse, die Nachbarschaft als Unterstützungssystem. Also bei so ganz einfachen Sachen. Wo kriege ich Handwerker her? Wer kann mir helfen? Mhm. Na, aber Nachbarschaft als Kontrolle oder politische Kontrollinstanz funktionierte natürlich auch.
Ja, so, das ist aber auch nur ein Aspekt unserer Sendung heute. Nicht mehr so wie früher haben wir sie genannt, die Bedeutung von Nachbarschaft heute. Also wir schauen auf heute und vielleicht auch ein wenig in die Zukunft. Professor Dr. Saskia Handrow ist bei uns bis 11.30 Uhr hier in der Sendung und Sie können mit ihr reden, wenn Sie möchten. Und wenn Sie 00800 4464 4464 wählen, das ist Ihre Telefonnummer, um hier zu uns ins Studio zu kommen. Bis 11.30 Uhr eventuell ist nicht hier, aber vielleicht hoffentlich auch doch, denn sie ist sozusagen Streikopfer, Professor Dr. Talia Blokland aus Berlin zu uns gekommen. Hinzu ging es noch. Mit dem Flieger zurück zu wird es wahrscheinlich ausgeschlossen sein. Also Frau Blokland, Sie haben Zeit mit zu diskutieren bei uns hier. Danke, dass Sie es gewagt haben einzufliegen. Frau Blokland ist Stadtsoziologin und Direktorin des Instituts für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Lassen Sie mich auch fragen, Sie sind ja auch viel umgezogen und fehlt Ihnen die Zeit, fehlte Ihnen die Zeit, um Kontakte zu Nachbarn zu knüpfen?
Nee, nicht unbedingt. Ich glaube eher umgedreht, dass wenn man selbst sehr beschäftigt ist und Kinder hat, und ich habe ja drei, dass man dann sehr abhängig ist von Nachbarn und man sich die Nachbarn aussucht, so dass man weiß, dass die mal auf die Kinder gucken, wenn man selber mal schnell zum Laden geht oder so.
Na, wenn Sie sagen, sich die Nachbarn aussucht, dann muss man auch eine gewisse Palette an Möglichkeiten eben haben in seinem Umfeld, dass man sagt, da der Nachbar rechts, ja, aber der Nachbar links lieber nicht mit meinen Kindern.
Ja, das stimmt.
Das war auch bei Ihnen so meist, dass Sie da gezielt vorgehen
konnten? Ich habe ja in sehr unterschiedlichen Nachbarschaften gewohnt. Ich meine, heute in Berlin ist das schon so, dass man da, das sind alle Familien und dann weiß man eigentlich, welcher Erziehungsstil am besten passt zu die eigene Stil und das klappt dann gut. Ich meine, meine Nachbarn haben Zwillinge, ich habe auch Zwillinge und wir verstehen uns deshalb ganz gut, dass das irgendwie schön, aber anstrengend ist. Aber in Rotterdam haben wir in einer Nachbarschaft gewohnt damals, wo es hier, da gab es glaube ich acht Wohnungen und acht Nationalitäten. Da ist die ganze Frage von, wie man sich miteinander versteht, natürlich ein anderer.
Damit haben Sie es auch schon gesagt. Wir hören es Ihnen auch noch ganz leicht an. Sie kommen aus den Niederlanden. Wie funktioniert Nachbarschaft dort? Gibt es da bedeutende Unterschiede zu unserer gelebten Nachbarschaft?
Ja, Wissenschaftler haben natürlich immer gerne richtige Daten, um das zu prüfen. Und das kann ich ja nicht. Aber ich glaube schon, es gibt ein paar Sachen. Ich glaube schon, dass in die soziale Kontrolle, so mit die Sauberkeit und so, dass das in Deutschland noch ein bisschen strenger ist als in den Niederlanden. Da ist doch die, man kann das entweder Indifferenz oder Toleranz nennen, man kann ja beide Seiten gehen. Aber die Indifferenz, würde ich mal sagen, ist viel größer. Ich glaube, dass da weniger geguckt wird und wie die Garten aussehen oder so, ist, glaube ich, alle völlig egal. Das andere, was wir haben mal so ein Forschungsprojekt in einem benachbarten Gebiet in Wedding gemacht. Das war ein Vergleichsstudien mit einer vergleichbaren Umfrage, die wir in Rotterdam gemacht haben. Und das ging dann um so Umfrage, wie oft spricht man mit Leuten, die man eigentlich gar nicht so kennt, auf die Straße? Oder wie traut man sich, dass, wenn man was passiert zu die Wohnung, wenn da eingebrochen wird und man ist nicht zu Hause, dass die Nachbarn dann die Polizei rufen oder so? Und dann findet man eigentlich kaum Unterschiede. Dann ist generell das Vertrauen in Nachbarn, die man gar nicht kennt, doch ziemlich groß.
Aber das wäre eher, würde dieser Fall eintreten, in Not oder in besonderen Situationen. Das ist weniger das Alltagsgeschehen. In der Not hilft man sich, aber im normalen Tagesverlauf kann sein, dass die Distanz eher da ist.
Ja, und das stimmt ja auch. Ich meine, wir finden es immer schön zu sagen, es gibt Familien, Freunde, Nachbarn, aber eigentlich stimmt das nicht, da Nachbarn natürlich an sich keine Typus von Verhältnissen sind. Ne? Das ist keine Typusrelation. Das ist nur das Einzige, was Nachbarn von anderen unterscheidet, ist, dass die in die Nähe wohnen. Mhm. Und weiter, wie man die weiter einführt, wie man da Bestimmung oder Bedeutung gibt, das ist ja völlig von den Individuen abhängig. Und das, da sieht man schon, dass man sich das mehr aussuchen kann und sich selber mit den Nachbarn verständigen kann, was sollte eigentlich unsere Beziehung sein. Und da sieht man überall, ich glaube in Deutschland wie in den Niederlanden, dass die Flexibilität oder die Variation, in wie man sich zu Nachbarn verhaltet, eigentlich ziemlich groß ist.
Talja Blokland, Staatssoziologin, Direktorin des Instituts für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Schön, dass Sie gekommen sind zu uns. Wir haben große Besetzung im Studio, deswegen muss ich sehen, dass ich Ihnen meine beiden anderen Gäste noch vorstelle. Christian Spörhase, er ist Quartiersmanager. Jetzt werden viele schon sagen, was ist ein Quartiersmanager? Quartiersmanager im Stadtteil Gallus in Frankfurt. Guten Morgen auch Ihnen.
Hallo.
Herr Spörhase, vielleicht erzählen Sie uns erstmal so ein paar Sätze über diesen Stadtteil in Frankfurt. Also für die, die sich in Frankfurt nicht so auskennen. Was ist Gallus?
Das Gallus ist ein innenstadtnaher Stadtteil, sehr schön gelegen, sehr viel Gründerzeitstruktur, ist ein sehr multikultureller Stadtteil. Wir haben knapp einen Anteil von 56% an Menschen mit Migrationshinweis. Wir haben eine sehr hohe Fluktuation. Im jeden Jahr ziehen ungefähr 2000 Menschen aus dem Stadtteil weg, aber es kommen auch wieder 2000 neue Menschen hinzu. Das heißt, es ist eine sehr große Fluktuation da, die der Stadtteil natürlich auch auffangen muss an Menschen. Es ist ein großer Stadtteil mit knapp 29.000 Einwohnern. Und dort findet ein sehr schönes multikulturelles Leben statt.
Und was macht ein Quartiersmanager in dem Zusammenhang?
Ja, ich bin Quartiersmanager oder Stadtteilmanager, wie es so schön heißt, im Bund-Länder-Programm Soziale Stadt. Und das Programm widmet sich so ein bisschen der sozialen, aber auch baulichen Weiterentwicklung des Stadtteils. Das heißt, der Stadtteil, das Gallus, ist ein bisschen gekennzeichnet dadurch, dass als er gebaut und gewachsen ist, dass es dort zum Beispiel sehr wenig Aufenthaltsqualität gab. Es war ein reiner Arbeiter- und Wohnstandort sozusagen. Und es ist einer der einzigen Stadtteile in Frankfurt, der zum Beispiel keinen öffentlichen Park hatte oder keine öffentlichen Grünflächen, sehr wenige Spielplätze für Kinder. Also es hat generell eigentlich an Orten gefehlt, wo Begegnung stattfinden kann. Und Begegnung ist ja etwas ganz Wichtiges, wenn wir von Nachbarschaft einfach reden. Und das versuchen wir zum Beispiel im Baulichen einfach nachzuholen, dass wir dort gucken, wo zum Beispiel Brachflächen entstanden sind, dass wir die umfunktionieren, dass wir dort halt einfach Zentren der Begegnung schaffen.
Vielleicht können Sie uns dann gleich im Weiteren nach unseren Nachrichten, die jetzt gleich schon kommen, erzählen, wie das konkret funktioniert. Seit 1.3.2001, wenn ich recht informiert bin, gibt es dieses Bund-Länder-Programm Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf, so heißt es. Die deutsche Städtebauförderung steht hinter diesem Projekt Soziale Stadt, in dem Sie dort eingebunden sind. Christian Spörhase, Norbert Franke ist Bewohner eines Nachbarschaftsprojektes, nämlich des Ägidienhofes in Lübeck. Guten Morgen, Herr Franke, auch Ihnen.
Hallo.
Sage ich dazu, Jahrgang 66, drei Kinder, 21, 17, die sind fast schon aus dem Haus und einer noch nicht, der sitzt neben Ihnen, das ist der Michel, den werden wir gleich hören mit seinen 10 Jahren. Dieser Ägidienhof vielleicht kurz ist ein großes oder das größte soziale Wohnprojekt in Schleswig-Holstein. Was ist es genau?
Ja, ich glaube mittlerweile nicht mehr das Größte, aber es war mal das Größte. Wir haben 80 Bewohner. Wir haben damals mitten in der Altstadt von Lübeck ein großes Objekt gekauft. Das Sozialamt war früher da drin gewesen, hatte da Büros. Es ist verkauft worden. Wir haben das als Gruppe, ich war damals noch nicht dabei, aber ich kam kurz danach dazu, haben das gekauft von der Stadt und haben das saniert. Also haben mit großem Aufwand dort Wohnungen eingebaut als Gemeinschaftsprojekt, hatten auch eine Beratung dazu und Architekten, die mit uns das gebaut haben. Ja, und da wohnen wir jetzt seit 12 Jahren.
Das heißt, Sie können uns aus der Praxis eben berichten und auch, warum Sie selber sich bewusst dafür entschieden haben. Und das machen wir jetzt nach den Nachrichten, die jetzt gleich schon kommen. Aber meine Damen und Herren, Sie kennen jetzt meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, wenn Sie so wollen, zwei Wissenschaftlerinnen und zwei, die eher aus der Praxis kommen, aus dem Quartier im Stadtteil Gallus in Frankfurt und aus dem Egidienhof in Lübeck. Unsere Telefonleitungen sind für Sie offen. Wir treten jetzt gleich in das Gespräch ein. Was bedeutet Nachbarschaft für Sie selber und was ist wichtig für eine funktionierende Nachbarschaft? Wo hapert es womöglich? Ich nenne nochmal die für Sie kostenfreie Telefonnummer. Das ist die 00800 als Vorwahl und dann 4464 und nochmal 4464. Sie können uns genauso gut eine Mail schreiben an lebenszeit@dradio.de und vergessen Sie nicht in dieser Mail an lebenszeit@dradio.de Ihre Telefonnummer anzugeben, damit wir Sie zurückrufen können. Zweiter Teil der Lebenszeit gleich nach den Nachrichten. Nicht mehr so wie früher die Bedeutung von Nachbarschaft heute. Unser Thema heute in der Lebenszeit ist es nicht mehr so wie früher, die Bedeutung von Nachbarschaft heute. Und wir haben gerade Norbert Franke gehört, der bei uns zu Gast ist hier im Studio des Deutschlandfunks in Köln. Er ist Bewohner eines Nachbarschaftsprojektes, nämlich des Egidienhofes in Lübeck. Herr Franke, vielleicht noch ein, zwei Sätze. Was kann man sich unter Nachbarschaft im Egidienhof vorstellen? Was sind das für Menschen, die da zusammenleben? Und warum haben Sie sich selbstbewusst dafür entschieden, dort auch zu wohnen?
Ja, das sind ja gleich mehrere Fragen zusammen. Ich erzähle erstmal was zur Bewohnerstruktur. Also wir sind eine sehr gemischte Struktur. Also es wohnen Kinder und auch viele ältere Menschen bei uns. Also Familien gemischt, auch in Häusern gemischt zusammen. Das ist sehr angenehm. Ich habe mich mit meiner Frau bewusst dafür entschieden. Wir haben früher in Wohngemeinschaft gewohnt. Irgendwann haben wir gemerkt, das wird uns doch zu viel mit zwei Kindern. Später kam das dritte dazu. Wir hatten schon den Wunsch, in einer eigenen Wohnung zu wohnen, aber eben auch mit Menschen drumherum, die wir kennen, mit denen wir gemeinsam auch was bewegen. Und haben uns dann für so eine Form von Wohnprojekt entschieden, also gemeinsam zu bauen auch. Das war uns auch wichtig. Also, und das verbindet auch. Es hat uns verbunden, im Egidienhof gemeinsam zu überlegen, wie wollen wir wohnen, wie soll unser Projekt aussehen. Und
Sie konnten in die Architektur auch eingreifen?
Ja, also begrenzt natürlich. Es ist ja natürlich ein Altbau und bei einem Altbau kann man nicht alles machen. Aber es wurde diskutiert, wollen wir Balkone oder wollen wir dem Denkmalschutz Recht geben, der sagt, Balkone passen in den Altbau nicht
hin. Wie ist es ausgegangen?
Wir haben uns dann für Balkone entschieden, weil wir Menschen mit Behinderung haben, die im Rollstuhl sitzen und die sagten, wir möchten gerne oben im zweiten Stock wohnen, aber wir möchten auch nach draußen können, also auf unseren Balkon können. Und ich denke, das war eine sehr gute Entscheidung.
Und wenn jetzt im Hof die Kinder spielen und toben, was sagen die älteren Herrschaften oben auf dem Balkon?
Ja, ich muss vielleicht sagen, wir haben den großen Vorteil, also es heißt Egidienhof, das heißt, die Häuser sind um einen großen Hof gruppiert und im Hof spielen tatsächlich die Kinder, soll aber auch Begegnungsfläche sein für alle. Wir haben Bänke dort aufgestellt, die aber jetzt im Winter nicht genutzt werden, nur im Sommer, wenn es warm ist. Die Kinder spielen draußen und das ist ein großes Plus für die Familien. Da beneiden uns auch andere drum, dass die so geschützt mitten in der Stadt sozusagen geschützt im Hof spielen können. Und es gibt und gab aber auch immer wieder Konflikte. Die Kinderfahrzeuge, die quer überall rumliegen, der Sandkasten, der nicht aufgeräumt ist, die Katzen, die den Sandkasten als Klo benutzen und so weiter.
Da verzieht der kleine Michel sein Gesicht ein wenig. Michel, der Sohn von Norbert Franke, ist mitgekommen heute hier ins Studio. Er ist 10 Jahre alt. Michel, rutsch mal ran an das Mikrofon. Spielst du auch gerne im Hof dort unten, von dem dein Papa gerade erzählt hat?
Ja, mache ich schon gerne.
Und mit wem spielst du da? Wer ist da bei dir?
Mein Freund.
Und der wohnt auch dort bei euch?
Ja, der wohnt gleich gegenüber.
Und mit dem machst du viel zusammen?
Ja.
Kommen andere Kinder auch noch euch besuchen? Vielleicht von außerhalb? Schulfreunde?
Nö.
Das ist eher selten.
Eher selten.
Und die Leute, die bei euch in der Nachbarschaft wohnen, kennst du die alle oder einige davon?
Ich kenne nicht alle, aber viele kenne ich schon, glaube ich.
Und wie ist das mit denen? Kannst du da manchmal klingeln bei denen und sagen, wie sieht's aus? Habt ihr eine Süßigkeit oder was auch immer? Ja, selten, ne?
Ja.
Ja. Und die Familien, die dort wohnen, gibt es da viele Kinder? Du hast erzählt von dem einen Freund, den du hast. Sind auch noch andere Kinder da?
Nicht so viele.
Deine Großeltern wohnen aber nicht dort?
Nein, die wohnen woanders.
Gibt es denn, muss ich auch den Papa fragen, gibt es sowas wie eine Ersatzoma in der Nachbarschaft?
Ja, verschiedene. Und eine ganz besonders bei uns aus dem Haus, die Edith. Die ist auch schon über 80 und ist immer sehr interessiert an allen Kindern und auch an unseren Kindern. Mhm. Nun sind unsere Kinder aber natürlich schon groß und brauchen die Ersatzoma nicht mehr so sehr. Mhm. Und sagen dann eher, wenn wir sagen, wir gehen jetzt mal weg und wir sagen Edith Bescheid, dass wir nicht da sind. Ne, also beide Eltern sind nicht da, dann sagen die Kinder, ach nö, muss nicht sein. Aber Edith macht das immer sehr gerne und guckt dann auch mal hoch, so. Ob die
Gruß
Kinder auch
an Edith, liegen. Falls sie uns zuhört jetzt. Ja, wir hören mal in unsere Telefonleitung hinein. Dieter Krovas ruft aus Köln an. Wir wissen über ihn, dass er mit älteren Menschen zusammen wohnt. Herr Krovas, wie können wir uns das vorstellen?
Ja, ich habe da einen interessanten Beitrag und ich habe mich auch gemeldet, weil das ist so, dass ja ich 8 Jahre war, als der Krieg aus war, und da war Nachbarschaft sehr wichtig. Die war eigentlich überlebenswichtig. Da wurden in unseren Reihenhäusern sogar die Keller unten Durchgänge gemacht. Da konnte man von einem zum anderen laufen bei Angriffen. Und dann wollte ich mit der heutigen Zeit, also wir sind alle so um die 70, das ist 9 Etagen, sehr schöne Wohnanlage hier, Eigentümer. Und jetzt kommt der große Witz. Viele von uns haben die Nachbarschaft, pflegen wir über Facebook, weil wir wollen uns nicht immer besuchen gegenseitig. Das ist immer für ältere Menschen so schwierig, da muss man sich schön anziehen und was mitbringen und so. Und meine, die unter mir wohnt, die sitzt ja quasi nur 3 Meter unter mir, aber wir sehen an dem grünen Punkt immer, dass wir online sind. Und dann tauschen wir aus, können wir auch Foto austauschen und so weiter. Dann kriegen wir auch unsere viele Waren, die bestellen wir online. Wir sind alles so ziemlich moderne Alte, ja. Mhm. Und dann hat der Paketmann auch immer den ganzen Fahrstuhl, stapelt er voll Pakete, da kommt immer ganz viel. Und dann nimmt auch jeder für den anderen ein Paket an. Und dann wollte ich noch dazu sagen, wir haben Haustiere. Ich habe Katzen, die unter mir haben Hunde. Und damit wir immer in guter Nachbarschaft leben, die stören vielleicht schon mal die Tiere, da bin ich auch immer sehr freundlich, also alle mögen mich ja auch, ja, bilde ich mir auch was ein. Und diese, da mache ich so kleine Dinge, wie da schmücke ich jedes Jahr den Fahrstuhl. Der ist dann 3 Wochen immer um Weihnachten rum schön geschmückt mit Engelchen und alles. Und dann nehme ich auch mal die Werbung mit, wenn ich mal zum Container gehe unten, und dann nehme ich die Werbung mit, so kleine Sachen. Man kann so kleine Dinge machen, um eine gute Nachbarschaft zu erhalten.
Ja, da scheinen Sie mir ja der Garant in Ihrer Wohnanlage dafür zu sein. Ich gebe aber das jetzt gerne mal an Frau Dr. Blockland, Universität Berlin, weiter. So ein Kriterium der Nachbarschaft, nämlich die direkte Kommunikation, wie uns der Herr Krovas gerade sagte, wird heutzutage ersetzt durch Facebook und durch Online-Kommunikation. Ist das eine Ausnahme, was er uns erzählt, oder gängig?
Ich glaube nicht, dass es ein Ersatz ist. Es ist ja ein dazukommendes Kommunikationsmittel, das man auch für Nachbarschaftsverhältnisse benutzt. Aber nur mit Facebook, da konstruiert man nur eine virtuelle Nachbarschaft irgendwie, die keine räumlichen Komponenten hat. Und, aber es stimmt schon, dass es gab mal so eine Diskussion Ende 90er, dass das Idee entstanden war, ja, mit diesen Internetentwicklungen, das ist alles gar schlecht, da die Nachbarn treffen sich dann nicht mehr, jeder sitzt für sein PC. Aber eigentlich haben große Forschungsprojekte auch in Kanada und die Vereinigten Staaten immer wieder gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Und wenn man zum Beispiel die Abstand berechnet, wie weit die Leute wohnen, mit wem man am meisten e-mailt, dann sind das Leute, die ganz nah an die eigene Wohnung wohnen. So das Idee, dass E-Mail oder Internetnutzung oder auch Facebook die Face-to-Face-Verhältnisse zerstört hat, das stimmt einfach nicht. Das hat das eher eine neue Dimension gegeben.
Und noch gestärkt. Und es ist auch kein Privileg der jungen Menschen. Norbert Franke?
Ich sehe das auch eher positiv. Ich finde das einen interessanten Aspekt mit Facebook, was Sie eingebracht haben. Wir haben bei uns im Egidienhof einen E-Mail-Verteiler. Da sind fast alle angeschlossen. Es nennt sich Post für alle. Und wer Informationen loswerden will oder irgendwas erzählen will, der kann dann das an alle schicken. Das ist eine gute Sache. Ersetzt aber auf keinen Fall natürlich den persönlichen Kontakt. Ist aber hoffentlich ja eine Aktivierung auch. Ne? Also wenn es kulturelle Veranstaltungen gibt oder der Singkreis sich trifft oder sowas, dann hängen dann zwar auch Plakate, aber es geht auch an Post für alle. In der Hoffnung, dass es alle erreicht und nochmal erinnert, ach ja, heute Abend ist ja der Singkreis, da gehe ich doch nochmal hin. Das finde ich eine gute Möglichkeit. Wenn allerdings die Begegnungsflächen, die persönlichen Begegnungsflächen fehlen und Facebook oder E-Mail oder so das sozusagen deswegen ersetzt, dann wäre das sehr schade. Also ich denke, es wurde ja vorhin auch schon genannt, dass die Begegnungsflächen, die vielleicht die gemeinsame Aktivität, in dem man sich begegnet, dass die da sein muss. Das ist ganz wichtig.
Das ist ja auch im Gallus der Fall. Ich bedanke mich bei Herrn Krovas schon mal. Herr Krovas, schön, dass Sie mitgewirkt haben.
Ja, darf ich ganz kurz noch zwei Worte sagen. Also ich habe eine Freundin in Miami kennengelernt und die ist hier zwei Häuser weiter geboren und hat ihre Kindheit hier verbracht. Und die kommt zweimal im Jahr immer hier nach Köln und dann treffen wir uns auch hier. Also das ist da auch durch entstanden. Wir waren auch viel in den USA, da haben wir also das uns angenommen, sowohl meine Nachbarin als auch ich.
Dann bleiben Sie so jung und so flott, tauschen Sie schön Bilder aus zwischen Ihren Nachbarn und Fotos. Ja. Und man darf schon gespannt sein auf Ihre nächste Aktion, sei es im Aufzug oder sonst wie. Danke für den Anruf, Herr Krovas. Frau Professor Handrow, ich erinnere nochmal, Direktorin des Instituts für Didaktik an der Universität Münster. Sie haben das Wort.
Ich wollte mal an das anknüpfen, was eben gesagt wurde, dass Nachbarschaft über virtuelle Räume gepflegt wird. Was sind denn eigentlich noch reale Räume von Nachbarschaft, wenn man das jetzt mal in historischer Perspektive betrachtet? Die Eckkneipe oder das Bütchen im Ruhrgebiet oder die Dorflinde, wo man sich früher zum Klatsch und Tratsch getroffen hat. Diese Räume verschwinden ja, verlieren an Bedeutung. Oder selbst der alltägliche Kommunikationsort, wenn man einkaufen geht, hat ja gerade der Anrufer gesagt, das wird jetzt alles per Internet bestellt. Also was sind dann, das würde mich auch mal aus der Perspektive des Quartiersmanagements interessieren, was sind dann überhaupt noch Begegnungsräume?
Und die Frage geht oder an Christian Spörhase, Quartiersmanager eben im Stadtteil Gallus in Frankfurt.
Also wir erleben das bei uns sehr stark, dass gerade Aufenthaltsflächen für Kinder und Jugendliche wichtige Räume sind, weil zum einen natürlich Sozialisation draußen bei den Kindern und Jugendlichen da entsteht, ne? Man lernt Verhaltensweisen, Regeln, aber diese Räume werden natürlich auch von Müttern und Eltern genutzt und die kommen da in Kontakt. Man unterhält sich und über dieses Unterhalten kann man sich natürlich austauschen über Probleme, aber auch Wünsche, Hoffnungen, die man hat. Und das sind Orte der Begegnung, die für uns im Stadtteil sehr wichtig sind. Aber natürlich auch Grünflächen im Allgemeinen. Ne? Also der Stadtteil Gallus ist ein Arbeiterstadtteil, der dadurch auch geprägt ist, dass die meisten Wohnungen sehr klein sind. Also die meisten Wohnungen haben so zwischen 30 und 40 Quadratmetern und dort wohnen immer noch sehr viele Familien. Und gerade diese Familien brauchen dann einfach auch Räume außerhalb der eigenen Wohnung, wo sie einfach Kommunikation pflegen können. Daher ist natürlich auch die Aufwertung von Grünflächen für uns eine ganz wichtige Sache. Die Bütchen, die Sie angesprochen haben, sind natürlich in vielen Städten, in Anführungszeichen, bei Stadtplanung ein Ärgernis, könnte man sagen. Bei den Menschen, so erlebe ich das, sind das immer noch gern genutzte Treffpunkte. Ich glaube, da gibt es so einen Unterschied zwischen Stadtplanung, so übergeordnet, und den Wünschen von Menschen vor Ort. Und das ist dann auch so eine Aufgabe von Quartiersmanagement, da zum Beispiel zu schauen, wie kann man die Wünsche der Menschen vor Ort mit denen von Stadtplanung
Übereinstimmung bringen.
Ne? So, dass nicht alle Bütchen verschwinden, die Menschen vor Ort natürlich weiter glücklich sind, diese Kommunikationstreffpunkte haben, aber natürlich auch Stadt in einer übergeordneten Stadt Teilentwicklung auch zum Zuge kommt.
Also Bütchen für die, die vielleicht diesen Ausdruck nicht so kennen, das sind so kleine Läden, wo es...
Ja, auch, wie man so sagt, so schön Wasserhäuschen oder Trinkhallen, ne? Also Orte der Kommunikation, wo man zusammenkommt, wo man steht, wo man auch mit Leuten in Kontakt kommt, die man vielleicht gar nicht kennt. Ne?
Frau Blockland.
Ja, diese Nachbarschaftskneipen oder Bütchen, ich traue mich nicht, das zu sagen. Eine der Probleme mit dieser Kneipe ist natürlich, dass die traditionell auch sehr ausschließend gewesen sind. Das waren nie Orte, wo alle einander getroffen haben. Und in ein multikulturelles Viertel, wo zum Beispiel Muslime oder auch Hindi oder wie auch immer keine Alkohol nutzen und auch nicht gerne Plätze besuchen, wo das genutzt wird, ist da ja auch ein Ort, wo man sich anderen ausschließen kann oder sich auf die eigene Gruppe orientieren kann. Das ist ein Unterschied, wenn man sich auf die eigene Gruppe orientiert, zeigt das nicht, dass man tatsächlich bewusst anderen ausschließt, aber das Effekt ist durch das Ausschließungsmechanismus. Was Läden angeht und so, ist das natürlich eine ganz andere Frage und ich stimme zu, dass das natürlich mit dieser Internetankäufe und so ein bisschen schwieriger geworden ist. Aber wichtig ist es schon, da ich glaube, dass es, was sich so historisch ändert hat, ist nicht nur, dass man sich die Nachbarn aussuchen kann oder eher auch nicht, ne? Wie der Herr, der angerufen hat, gesagt hat, er sieht seine Freundin oder Freund, was war es, von ganz weit und man kann ja lang über längere Räume bessere Beziehungen behalten durch neue Kommunikationen. Aber was schon wichtig ist für das Idee, dass man zu Hause ist und dass man vor Ort sich sicher fühlt, ist, dass man irgendwann irgendwie doch die Nachbarn von sehen kennt. Und wir nennen das gerne so öffentliche Familiarität. Wobei es geht, dass man Treffpunkte im Öffentlichen hat, wo man familiär mit anderen werden kann. Und die Drogennutzer oder auch die Alkoholiker, die immer auf die gleichen Bank sitzt, die gehört zum Stadtlandschaft und ist eigentlich gar nicht so aufregend, als wenn da ständig sich alles ändert und man keine Ahnung mehr hat, wer da gehört oder wer nicht. Und das sind ja eher dann, würde ich sagen, Begegnungsrouten durch das Viertel, wo man von A zu B zu C geht und immer das Gleiche entgegnet und nicht so sehr Orte, wo man hingehen muss, um einander zu treffen. Mhm.
Volker Taubitz hört uns zu in Erlangen. Herr Taubitz, wie sieht es bei Ihnen aus in der Nachbarschaft? Sind Sie füreinander da? Helfen Sie sich oder gehen Sie anonym gegeneinander um?
Ja, hallo. Guten Morgen erstmal an die Runde. Ich bin Ingenieur bei einem großen Konzern, französischen Konzern, der Kernkraftwerke baut und wohne in einem großen Wohnblock. Ja, bin auch schon oft umgezogen und jedes Mal, wenn ich umziehe, treffe ich ja neue Kollegen, man trifft auch neue Freunde. Und ich habe früher ein Handwerk gelernt, ja, habe Schlosser gelernt und habe dann irgendwann studiert und bin heute Ingenieur. So, es gibt viele Freunde, Bekannte, auch Verwandte, die mal Hilfe brauchen, was die Renovierung ihrer Wohnung betrifft oder die Reparatur ihres Autos. Da sind sehr viele Leute heutzutage hilflos, weil viele glauben, Autos sind sehr kompliziert heute. So, ich habe so mein Studium verdient und biete heute sowas im Kollegen- und Freundeskreis an. Kostenlos. Natürlich ist klar, wenn ich jemandem einen Gefallen tue, erwarte ich natürlich auch, dass der mir einen Gefallen tut. Und es gibt sehr selten Leute, die dann sagen, naja, nächstes Wochenende habe ich keine Zeit, dir zu helfen beim Umzug oder übernächstes Wochenende auch nicht und bis Ende des Jahres auch nicht und die nächsten 2 Jahre auch nicht. Das gibt es sehr selten, aber es gibt es. Ich würde mal sagen, 1 Promille.
Also Sie haben gute Erfahrungen gesammelt, wenn Sie sozusagen in Vorleistung treten. Sie können sich dann auch verlassen, dass der Nachbar dann beim Umzugskarton schleppen ohne weiteres hilft.
Richtig, wenn ich sein Auto vorher repariert habe.
Ja, jetzt klingt das so ein bisschen, wenn dann, als wäre das eine die Basis fürs andere. Vielleicht gebe ich das hier auch in unsere Runde. Dieses selbstlose sich helfen, was eigentlich eine Nachbarschaft ausmacht, auch dieses jetzt nicht aufgefordert werden, sondern selber mal schauen, kann ich dir denn irgendwie helfen oder mal klingeln, wie geht's denn dir? Du warst krank gestern, ich habe dich gar nicht gesehen. Ist das etwas, Herr Franke, was in der Praxis so funktioniert?
Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Das funktioniert auch bei uns relativ gut. Also ich sag mal, es gibt immer solche und solche. Manche, die machen das sehr viel, sehr häufig und manche, die halten sich eher zurück. Ich finde es auch wichtig, nochmal, dass auch festzuhalten. Also wir haben bei uns im Hof zum Beispiel so eine Auffassung gesagt, wir wollen möglichst viel selbst machen. Wir wollen keinen Hausmeister, sondern wir wollen möglichst die Kompetenzen, die die Menschen bei uns haben, einbringen und haben mal so aufgeteilt, wer sich eigentlich worum kümmert. Haben so eine Art Liste gemacht, wer wofür verantwortlich ist, also für Lampen austauschen, für Rasenmähen im Hof und diverse Sachen. Und es ist überraschend, wie viele Leute sich finden und sich auch engagieren wollen, für die anderen sozusagen was tun wollen und sie gehören dann dadurch auch dazu und das sind wieder Begegnungsräume und Begegnungszeiten.
Aber das war ja die Voraussetzung, weswegen die Menschen sich dort überhaupt hinbewegt haben, im Ägidienhof zu wohnen. Das heißt, sie haben ja eine Auswahl von Menschen, die wahrscheinlich schon per se bereit sind, diese Verantwortungen zu übernehmen.
Ja, das mag natürlich sein, das ist klar. Aber trotzdem ist es etwas, was auch wachsen muss. Ja. So.
Frau Blockmann?
Ja, ich denke, dass das stimmt, dass wenn man die Menschen so aussucht, dann kriegt man auch so eine Art Gemeinschaft. Ich glaube, und das ist vielleicht eher eine Frage für die Quartiersmanagement, dass es in sehr gemischte Quartieren, wo oft die wichtigen Beziehungen eher transnational sind oder auch über Ländergrenze hinausgehen, dass die Frage viel schwieriger ist. Und auch das Idee, dass es diese, sag mal, direkte Austausch gibt oder direkte Reziprozität. Ich mache was für dich und du machst dann was für mich. Da ist die Voraussetzung, dass man gleiche Ressourcen hat, dass man irgendwie alle in der Lage ist, irgendwas anzubieten. Und ohne das jetzt zu ignorieren, dass jeder Mensch natürlich seine Kompetenz und seine Fähigkeit und so weiter hat, ist es nicht immer so, dass das gleich verteilt ist. Und da sieht man eigentlich, glaube ich, schon, dass das in sehr gemischte Quartieren viel schwieriger ist. Und auch die Idee, dass es so Austausch, ich mache was für, sag mal, Judith und Judith macht was für Ahmed und Ahmed macht wieder was für mich. Das geht davon aus, dass alle miteinander vernetzt sind. Und wenn man die Nachbarschaften heute ansieht, dann ist genau das so unterschiedlich, dass die Vernetzung von unterschiedlichen Leuten auch innerhalb, aber auch außerhalb des Viertels sehr unterschiedlich sind. Und dass man da nicht von ausgehen kann, dass eine Nachbarschaft, wenn es nicht schon so ein Gemeinschaftshaus ist, dass eine Nachbarschaft auch heißt, dass alle Leute da miteinander vernetzt sind oder auch miteinander vernetzt sein wollen.
Muss nicht unbedingt das heißen. Frau Handow.
Die Frage der Nachbarschaftshilfe stellt sich vor allen Dingen, denke ich, bei organisierten Nachbarschaften. Also wenn man Siedlergemeinschaften sich anschaut oder Wohnungsbaugesellschaften, die die 20er Jahre und weiter zurückreichen oder selbst Nachbarschaftsbücher, die wir seit dem 16. Jahrhundert haben, dort werden ja Regeln auch gemeinsamer und gegenseitiger Hilfe festgelegt und gemeinschaftliches Arbeiten, gemeinsamer Hausbau ist ein ganz wesentliches integratives Element auch für Nachbarschaft, ne? Was natürlich auch, wie Sie das vorhin auch beschrieben haben, als Prozess zu sehen ist, also dass diese gemeinsame Aufbauerfahrung dann auch Nachbarschaft ein Stück weit oder auch für sehr lange Zeit tragen kann. Das Spannende finde ich tatsächlich, wenn man das aus dieser interkulturellen Perspektive sieht und ich glaube, wir wissen relativ oder ich weiß zumindest sehr wenig darüber, wie tatsächlich Nachbarschaftsmuster in anderen Kulturen funktionieren. Ne? Ich denke, das ist auch die große Schwelle für Berührungsängste. Dass vielleicht man gar nicht weiß, was ein guter Nachbar, was wir immer als Leitbild mit uns herumtragen, in verschiedenen Kulturen überhaupt bedeutet.
Vielleicht kann uns Herr Spörhase da weiterhelfen. Ganz kurz nur Bettina Boll, die in unserer Leitung, in unserer Telefonleitung quasi verhungert. Halten Sie kurz durch. Sie kriegen gleich noch das Wort vor den Nachrichten. Aber erstmal kurz Christian Spörhase, der ja wahrscheinlich Erfahrungen hat, weil ja die Menschen aus ganz unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründen dort zusammenleben bei Ihnen im Gallus.
Also ich denke, es gibt zwei Punkte. Also der eine ist bei den ganzen positiven Beispielen, die wir jetzt hören, ist, dass die Menschen sich kennen. Dass es Nachbarschaft kein Nebeneinander herwohnen ist, sondern dass man zumindest irgendwie schon mal in Kontakt mit den anderen getreten ist. Und da entsteht dann natürlich auch Nachbarschaftshilfe. Man kennt den, der nebendran wohnt und weiß vielleicht auch, dass es nicht immer nur, ja, dass das auch Teilgabe gibt. Ne? Also man muss auch was geben, wenn man was möchte in dem Sinne. Mhm. Und natürlich unterscheidet sich Nachbarschaft auch. Ne? Also wir haben natürlich gerade bei vielen ausländischen Mitbewohnern, die haben eine viel stärkere Nachbarschaft, die auch nicht nur auf den Stadtteil, sage ich mal, bezogen ist oder auf den Wohnblock, sondern auch über das gesamte Stadtgebiet, weil einfach sie wissen, wenn sie neu nach Deutschland kommen, natürlich die Landsmänner und Frauen einen viel stärkeren Halt erstmal bieten, um sich in einer neuen Kultur auch zurechtzufinden.
Zurechtzufinden und einzufinden. Ja. Herr Gallus, darf ich Sie an der Stelle, sage ich schon, Herr Gallus, Herr Spörhase aus dem Stadtteil Gallus. Frau Boll will ich noch gerne zu Wort kommen lassen. Sie ruft aus Geesthacht an. Frau Boll, wie schaut es bei Ihnen aus mit der engen oder weiteren Nachbarschaft?
Ja, wir haben hier ja einen sehr speziellen Ort und der spaltet in der Tat auch Nachbarschaften. Das ist ein Atomstandort. Wir haben hier das Atomkraftwerk Krümmel und wir haben auch andere alte radioaktive Forschungsreaktoren. Ja, und ich habe auch sehr schmerzhafte Erlebnisse hier. Ich bin Zeit meines Lebens in Geesthacht, bin jetzt 58 Jahre alt und habe 31 Jahre lang Widerstand gegen das Atomkraftwerk geleistet.
Und haben entsprechend Ärger mit Teilen ihrer Nachbarschaft.
Ja. Das ist und nichtsdestotrotz, es ist sehr schmerzhaft, aber gleichzeitig habe ich mir sehr angewöhnt, das Haus offen zu halten, alle möglichen Dinge zu machen, um Menschen zu begegnen, und zwar direkt. Ich klingle auch, wenn ich heftige, wie soll ich sagen, Artikel in der Zeitung gegen uns und den Widerstand lese mit, ja, auch verunglimpfenden Sachen, klingle ich auch an Türen dieser Nachbarn in Geesthacht. Mitunter ist das auch schmerzlich, aber ich mache es, um immer wieder das Gespräch zu suchen.
Ja, also Sie wollen reden. Frau Boll, unsere Nachrichten kommen. Ja. Da muss ich Ihnen leider ungehörig ins Wort fallen. Also eine besondere Problematik, der Ihre persönliche Nachbarschaft unterlegt, wenn man nämlich im Lager pro und im Lager contra.
Richtig,
und das auch ausstrahlt wahrscheinlich auf das tägliche Leben. Wir werden das gleich nochmal aufgreifen. Danke Ihnen für den Anruf. Wir machen gleich weiter. Nicht mehr so wie früher. Die Bedeutung von Nachbarschaft heute, das ist das Thema der Lebenszeit, die Sie gerade hören.
Deutschlandfunk.
Meine Nachbarschaft, die bedeutet mir eigentlich viel. Die bedeutet mir also, dass wir mal einen Kaffee trinken. Jetzt, wo ich in Urlaub bin, passt meine Nachbarin auf meine Blumen auf.
Ob in der Stadt oder auf dem Land oder im Einfamilienhaus, in einem Hochhaus, spielt keine Rolle. Nachbarschaft ist wichtig.
Fängt ihr mit einem netten Hallo an und dann vom Mehl leihen bis was weiß ich. Also es hat ja schon, ja, ist ja Gegenseitigkeit, oder? Also schon wichtig. Also ich finde es wichtig.
Also ich nehme die Nachbarschaft eigentlich kaum in Anspruch. Ich lebe relativ anonym eigentlich, weil ich oft unterwegs bin. Von daher, gut, wenn man sich mit den Nachbarn gut versteht, dann kann die Sicherheit gewinnt sein. Ja.
Nachbarschaft an sich ist ja schon wichtig, sonst fühlt man sich ja nicht wohl.
Nichts bringt zwei Nachbarn einander näher als ein guter Zaun. Das ist ja wichtig, denn dann ist ein Streitpunkt von vornherein schon weitgehend abgebaut.
Einfach mal ein nettes Wort über den Gartenzaun, so kleine Gesten, mal am Sonntag ein Stück Kuchen, wechselt von rechts nach links. Einfach so kleine Gesten, ne? Das reicht oft schon aus.
Also ich kenne meine Nachbarn eigentlich gar nicht. Also klar, wir begrüßen uns, wenn wir uns auf dem Hausflur treffen, aber sonst besteht da einfach kein Verhältnis, was eigentlich auch schade ist, weil eigentlich ist es auch nett, seine Nachbarn zu kennen.
Ja, Stimmen, die wir gesammelt haben zum Thema, wie leben Sie und wie erleben Sie denn Nachbarschaft, Ihre persönliche Nachbarschaft, bringt mich auf die Frage, kann man sich eigentlich, Frau Professor Handruck, kann man sich der Nachbarschaft eigentlich entziehen? Kann man sagen, nein, Tür zu, kein Kontakt? Geht das, funktioniert das?
Wir haben ja gerade einen Hörer gehabt, der das für sich reklamiert hat. Ich denke, das funktioniert so lange, wie man nicht auf andere Hilfe angewiesen ist, ne? Oder so lange, wie die Nachbarschaft nicht gemeinsam vor irgendwelche Konflikte oder Probleme gestellt wird. Also Hochwasser zum Beispiel, ein klassisches Problem, was sich nur im nachbarschaftlichen Miteinander lösen lässt. Oder Feuergefahr, das sind so die klassischen Problemlösefelder, die sich auch historisch immer vor Nachbarschaften stellten. Also man kann ganz individualisiert leben, wenn man das für sich als Modell reklamiert hat, denke ich.
Nochmal zurück zu unserer Hörerin, die kurz vor den Nachrichten sich gemeldet hatte. Christian Spörhase, Sie wollten darauf noch Bezug nehmen.
Ja, mir war es nur noch einmal wichtig zu sagen, dass ich denke, dass einfach ja Konflikte zu einer guten funktionierenden Nachbarschaft auch dazugehören. Wichtig ist einfach nur, dass man diese Konflikte auch gemeinsam anspricht, wie die Dame es gesagt hat, sie geht auf die Menschen zu, sie klingelt auch mal an der Tür, ne, dass man einfach die Kommunikation sucht. Und ich denke, dann sind auch Konflikte in der Nachbarschaft, werden da nicht zu größeren Problemen, sondern wenn man gemeinsam daran arbeitet, dann kann man auch gut miteinander weiterleben.
Barbara Schmidt schreibt uns eine E-Mail und zitiert darin einen Spruch, den sie auf Facebook, weiß ich jetzt nicht, selber gepostet oder gefunden hat. Und der heißt, lieber einen Nachbarn an der Hand als einen Freund auf dem Land. Allgemeines Nicken in der Runde. Und sie schreibt weiter, Barbara Schmidt, unsere Hörerin, erst mit meinem zunehmenden Alter wird mir das so richtig bewusst und ich bedauere sehr mein Verhalten, das auch ich in jungen Jahren an den Tag gelebt habe. Denn sie meint, dass das Alter eine nicht unwesentliche Rolle spielt und die Ich-Bezogenheit der heutigen Gesellschaft. Ist es eine Altersfrage, Frau Andro? Weiß man darüber, was wird Nachbarschaft anders gelebt, ob man jung ist oder ob man älter ist?
Ja, ich glaube schon, dass das sehr abhängig ist von der Lebensphase, worin man steckt. Und das ist nicht nur Alter, ist allerdings auch, so wie wir das schon gesagt haben, für Familien oder für nicht arbeitende Mutter oder wie auch immer funktioniert die Nachbarschaft. Hat die Nachbarschaft einen anderen Bedarf oder hat man einen anderen Bedarf für Nachbarschaft als, sag mal, für der Einzelgänger, die wie in den Umfrage hörte, die viel unterwegs ist und dann das nicht so braucht.
Tadja Blockland, ja, entschuldigen Sie, bitte.
Dazu würde ich nochmal sagen, dass das Idee, dass das alles nur von Nachbarn abhängig ist, müsste man ja auch ein bisschen runterfahren. Da ist natürlich mit den das Wachstum der Wohlfahrtsstaat und die sozialen Möglichkeiten, um irgendwelche Hilfe entweder auf dem Markt oder auch von der Staat zu bekommen und die Unterstützung zu bekommen. Es gibt ja diese Essen, Ausgabe für ältere Leute und so weiter, was es alles natürlich, sag mal, in der ersten Hälfte der 20. Jahrhundert gar nicht gab. Und insofern ist dann Dependenz auf Nachbarn viel niedriger geworden und ist die Freiheit, sich nicht mit Nachbarn zu unterhalten und nicht mit Nachbarn zu begegnen, gewachsen. Und auch wenn es so Wasserprobleme oder solche Feuerrisikos oder so gibt, dann noch immer kann man sich darauf verlassen, dass die öffentliche Dienst oder der Staat in mit Mitarbeit von irgendwelchen aktiven Bewohnern, und das müssen ja gar nicht alle sein, das alles für sie organisiert. Und man kann sich auch bei kollektiven Aktionen, muss man sich nicht beteiligen. Und ich denke, beim Quartiersmanagement kennen Sie das Problem ganz genau, dass es eine aktive Gruppe gibt und die anderen profitieren irgendwie mit, aber die sieht man nie.
Ja, Herr Spörhase, stimmt das? Gibt es da Verweigerer, die sagen, lasst mich bloß in Ruhe?
Okay, ich denke, es gibt ganz wenige Leute, die sich für das kollektive große Ganze interessieren. Ne? Es ist natürlich schon so, dass die Leute das meiste Interesse zeigen, wenn es ihr direktes Lebensumfeld wirklich betrifft. Und da schafft man es natürlich auch, die meisten Leute zu aktivieren, sie zur Teilhabe und Mitwirkung zu motivieren. Ne? Aber natürlich ist es so, in einem Stadtteil wie das Gallus, das so groß ist, wenn man 3 Kilometer oder 4 Kilometer von einem Projekt entfernt wohnt, an einem Ort, wo man nie vorbeikommt sonst, dann gibt es natürlich keine Bezugspunkte. Ich denke, wichtig ist für um das zu aktivieren, die Menschen müssen einen Bezug dazu haben.
Das ist bei Ihnen, Norbert Franke, ja eher gegeben, weil es ist ja eine kleinere, eine überschaubarere Einheit, Ihr Nachbarschaftsprojekt Egidienhof in Lübeck.
Ja, 80 Menschen, die da wohnen, finde ich jetzt manchmal überschaubar, manchmal auch nicht. Also ich treffe immer wieder Nachbarinnen, wo ich denke, kenne ich die schon? Also wir haben auch Wechsel, wir haben auch Umzüge und wir haben auch Nachbarinnen, die nicht so ein großes Interesse haben an Gemeinschaft, so an der persönlichen direkten Nachbarin gegenüber vielleicht, aber nicht jetzt an dem großen Ganzen, so wie Herr Spörhase das sagt.
Lass mal unseren Hörer Ernst Otto Prey zu Wort kommen. Er hört dem Deutschlandfunk zu und der Sendung Lebenszeit in Saarbrücken. Herr Prey, an welcher Stelle wollen Sie in unsere Diskussion hineingrätschen?
Ja, guten Morgen. Ich habe hier einen Bericht aus der Saarbrücker Zeitung, aus dem ich Ihnen gerne ein paar Sätze vorlesen möchte. In Saarbrücken gibt es also 2 Netzwerke Gute Nachbarschaft, private Initiative von Bürgerinnen und Bürgern, eines im Wohngebiet am Winterberg, eines in dem Wohngebiet am Homburg. Und die Vertreter, je ein Vertreter des Netzwerkes war bei der Saarbrücker Zeitung zu einem Interview, um diese Initiative vorzustellen. Und da heißt es in einem Abschnitt, einige der Menschen, die sich von der Netzwerkidee haben begeistern lassen, seien ganz überrascht, dass da so viele nette Leute zusammenkommen, sagt Alt. Denen, die sich gewundert haben, hat er gesagt, die Leute waren früher schon nett, ihr habt nur nie miteinander gesprochen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Satz. Man muss auch auf seine Nachbarn zugehen, sonst wird es keine gute Nachbarschaft geben.
Das ist mit Sicherheit unwidersprochen. Norbert Franke?
Ja, also so ein moralischer Appell, ne? So, wir sollen alle gute Nachbarn sein, wir sollen auf unsere Nachbarn zugehen, wir sollen auch mal bei denen klingeln, wenn es einen Konflikt gibt. Das ist alles nett gemeint, das nehmen wir auch alle ernst und das wollen wir auch in Zukunft tun. Nur, wie sieht es in der Realität aus? Man macht es dann eben doch nicht so oder oft nicht so. Also ich denke, wichtig ist, dass man sich vielleicht einfach auch zufällig begegnet, ohne jetzt mal beim Nachbarn zu klingeln. Und dass es gemeinsame Aktivitäten gibt, dass es Möglichkeiten gibt, sich zu sprechen und sich zu sehen und sich zu einfach auf dem Weg zu begegnen. So, das fehlt manchmal.
Ich würde das, was nicht widersprochen werden kann, doch widersprechen. Da ich glaube, es gibt Leute, da geht man auf zu und die lernt man kennen und die mag man gar nicht. Und das hat man in die Arbeitsplatz genauso wie in die Nachbarschaft. Das ist die Voraussetzung, das Begegnen. Das ist eine ganz wichtige Hypothese, die immer mal wieder in Nachbarschaftsarbeit hochgeheben wird. Und diese Idee, dass wenn man einander mal kennenlernt, dann liebt man einander auch. Und ich muss immer denken an eine Frau, die ich in einem meiner Forschungsprojekte begegnet hat. Die haben immer so Feste organisiert in der Nachbarschaft und die meinte dann, ich esse jetzt schon 20 Jahre Couscous und liebe es noch immer nicht. Und ich fand das einen schönen Satz, da das eigentlich zeigt, dass die Voraussetzung sollte gar nicht sein, dass wir alle miteinander befreunden, alle einander verstehen und lieben und so weiter. Die Voraussetzung sollte sein, dass wir wissen, dass wir interdependent sind, dass wir abhängig sind voneinander, dass wir miteinander klarkommen müssen, dass wir unsere Konflikte so besprechen, nicht notwendig lösen, aber so besprechen, dass wir nicht einander auf die Klappe hauen. Und dass es da aber irgendwie auch erlaubt ist, einander nicht zu mögen und nicht zu verstehen, aber in diese Abhängigkeit einander ein bisschen in Ruhe zu lassen. Und ich glaube, das ist mit den wachsenden Differenz in der Gesellschaft eher wichtiger, als das früher war.
Also da sprechen Sie mir aus der Seele. Also genauso sehe ich das auch. Ich mag auch nicht alle meine Nachbarinnen. Aber ich bin doch immer wieder überrascht, wenn ich feststelle, Nachbarinnen, die mich vielleicht auch mal verletzt haben oder die auch andere verletzt haben und wo ich sage, also die sind nicht sehr sozial integrativ, die zeigen dann nach 2-3 Jahren doch dann wieder in Situationen Eigenschaften, wo ich denke, hoppla, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also man muss den Menschen auch eine Chance geben und es wäre auch zu früh zu sagen, nö, die mag ich gar nicht, sondern es gibt bei jedem Menschen gibt es unterschiedliche Facetten, auch bei mir bestimmt.
Da schreibt auch eine Hörerin aus Bad Vilbel, mit Knallköpfen muss man sich ja nicht benachbarn, die lässt man rechts, links, oben, unten liegen, sagt sie. Also da steuert sie. Nebenbei, wenn Sie von Nachbarinnen sprechen, dann meinen Sie nicht nur den weiblichen Teil der Bevölkerung, sondern beide.
Ja, also ich spreche insbesondere hier im Egidienhof gerne von Nachbarinnen, weil es sind schon überwiegend Frauen, das wurde vorhin auch genannt, ne? Also dass zielgruppenspezifisch auch unterschiedlich wichtig ist, Nachbarschaft. Im Egidienhof wohnen zwar Familien auch, aber es wohnen überwiegend ältere Frauen ab 50, 60, die, denke ich, so auch nach einer Familienphase sich sagen, ich möchte, wenn ich jetzt im Alter irgendwo wohne, möchte ich auch gemeinsam mit anderen wohnen. Ich möchte Kontakt haben und nicht isoliert wohnen. Deswegen nenne ich besonders das kleine oder große I, genau. Nachbarinnen.
Wir bedanken uns bei Herrn Prey in Saarbrücken. Danke, dass Sie unser Gespräch auch auf diesen Faktor, den wichtigen Faktor der Kommunikation, des Miteinanderredens gebracht haben. Schauen wir noch mal auf eine womöglich negative Ausprägung der Nachbarschaft, Frau Handro, aber ich blicke auch in die ganze Runde. Wie sieht es aus mit diesem Faktor der sozialen Kontrolle, von dem sich ja viele Menschen belästigt fühlen, dass sie sagen, Mensch, mein Nachbar, der spinkst immer durch den Türspalt, wer bei mir zu Besuch kommt oder der guckt, was hat denn der in der Post und so weiter. Wie sieht es damit aus? Wie gehen Menschen damit um? Gibt es da Entwicklungen? Ist das ein notwendiger, negativer Bestandteil all des Positiven, das wir schon aufgeführt haben in dieser Sendung?
Ja, letztlich spiegelt sich in der sozialen Kontrolle erstmal die Vorstellung oder auch die Realität, dass jeder von uns bestimmte Werte und Normen mit sich rumträgt. Und die sind zum einen generationenabhängig, die sind sicherlich auch kulturabhängig. Und die Werte und Normen lassen sich natürlich auch politisch instrumentalisieren. Also wie schnell kann soziale Kontrolle, also ob zum Beispiel die Hausordnung gemacht ist, auch in politische Kontrolle umschlagen, ob man sich botmäßig verhält oder wenn wir an die Nationalsozialismus erinnern oder auch zu DDR-Zeiten, wird geflaggt oder wird flaggt der Nachbar nicht. Ne? Das ist also die Grenzen zwischen sozialer Kontrolle und politischer Kontrolle fließend. Aber ich glaube, das bleibt in Nachbarschaft nicht außen vor, weil man immer eigentlich zum einen das eigene, die eigenen Werte und Normmaßstäbe als Muster hat, andere wahrzunehmen. Und letztlich dann auch immer in so einer Art Abgleich ist. Ne? Was ist das eigene, was ist das Fremde, wie viel will ich tolerieren? Das ist auch so eine Frage, wer bin ich eigentlich? Ne? Und das mache ich für mich auch im Vergleich mit anderen fest, meine eigene Identität zu bestimmen.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist alles, das stimmt alles. Dazu noch denke ich, dass doch die soziale Kontrolle in der Stadt von einer anderen Art ist als, sag mal, soziale Kontrolle in Nachbarschaft auf dem Land, da man sich da so oft begegnet, dass man sich nicht an diese soziale Kontrolle entziehen kann. Und das kann man in der Stadt schon. Und das geht ein bisschen zurück zu dieser Frage, brauche ich wirklich meine Nachbarn? Und wenn es so viele andere Möglichkeiten gibt, Leistungen zu kaufen, anzumieten, zu kriegen von Staatswegen oder so, um klarzukommen im eigenen Leben, dann ist man weniger von den Nachbarn abhängig und dann ist die soziale Kontrolle auch weniger wichtig. Dazu kommt dann auch nochmal, dass die Frage immer ist, wie ist die Nachbarschaft wirklich so vernetzt, dass die soziale Kontrolle eine Rolle spielen kann? Die soziale Kontrolle setzt ja voraus, dass ich über die Nachbarn quatschen kann. Aber ich finde natürlich nur ein Publikum für meine Meinung, über was die Nachbarn falsch machen, wenn ich da auch anderen habe, mit wem ich verbunden bin. Und ich glaube, das ist in heutigen Nachbarschaften eher weniger der Fall, sodass es mir egal sein kann, was bestimmte Nachbarn denken, da ich sowieso keine Beziehung zu diesen Nachbarn habe und die auch nicht brauche, da ich mir meine eigenen Beziehungen besser aussuchen kann.
Es schreibt uns auch zum negativen Aspekt, eigentlich sehr negativ, Thomas Findrich. Er berichtet aus Berlin, selbst dort in Berlin sorgen ja, ich zitiere jetzt die lieben Nachbarn, Klammer auf, zumeist zugezogene Klammer zu, dafür, dass Clubs nach 22 Uhr keine Live-Musik mehr spielen dürfen, weil sie Ruhe haben wollen. Und dann fährt er fort, mir können all die Nachbarn gestohlen bleiben. Ich bin auch nicht auf fremde Hilfe angewiesen und mache sowieso lieber alles alleine oder frage Freunde, wenn ich die Hilfe benötige. Möchte es jemand kommentieren? Möchte keiner kommentieren, so deutlich ist diese Aussage. Dann nehme ich noch einen weiteren. Leider kann ich mir, sagt Herr oder Frau Steinhauer, die Nachbarschaft nicht immer aussuchen. Man sollte sich besser einen Freundeskreis woanders aufbauen, der auch zu einem passt. Das bringt uns aber doch auf die Frage, wie sieht das aus mit der Nachbarschaft? Ist das ein Auslaufmodell oder ist das ein Zukunftsmodell? Herr Franke.
Für mich ist das kein Widerspruch. Ich habe einen großen Freundeskreis, der mir auch sehr wichtig ist, der mir anderes bietet, als es mir meine Nachbarin bieten kann. Trotzdem ist mir Nachbarschaft wichtig, weil dort lebe ich und da bin ich jeden Tag und habe ich meine täglichen Aktivitäten. So.
Herr Spörhase?
Okay, ich denke, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass gute Nachbarschaft nicht automatisch bedeuten muss, dass man mit jedem sein bester Freund ist und sein Leben mit ihm teilt. Ne? Gute Nachbarschaft bedeutet erstmal, dass man vielleicht mal seinen Nachbarn kennt und mal mit ihm gesprochen hat, sich vorgestellt hat und dass, wenn es Probleme gibt, darüber redet, ob man sie lösen kann oder nicht, ist dann nochmal eine andere Frage, aber dass es Kommunikation gibt. Ne? Gute Nachbarschaft bedeutet nicht, dass man gleich einen Familienersatz hat, ne? Der einem die Lasten von den Schultern nimmt, wenn es irgendwie Probleme geht, sondern Nachbarschaft bedeutet erstmal Kommunikation, Begegnung, Kontakt haben.
Ja, ich denke, Nachbarschaft ist insofern kein Auslaufmodell, als dass wir ihr nie entgehen können. Nachbarschaft bedeutet ja erstmal vom Begriff her nichts anderes, als dass ich in räumlicher Nähe mich zu jemandem befinde und eine längere Zeit nebeneinander oder eben miteinander lebe. Ne? Und wie man dann die Potenziale, aber auch die Konflikte in Nachbarschaft auslebt, ist individuell sehr unterschiedlich. Aber Nachbarschaft wird es immer geben, der können wir nicht entgehen.
Woher kommt der Ausdruck eigentlich Nachbar?
Das ist der Nachbar, der nächste Bauer. Das ist also aus der ländlichen Region, wobei man sich die Bauernschaft natürlich etwas weiter entfernt vorstellen muss als in einem Hochhaus, wo man dicht an dicht wohnte. Und dort war man in der Tat auf den nächsten Nachbarn, den Notnachbarn auch angewiesen, weil eben die ganzen Dienstleistungssysteme nicht funktionierten oder nicht existierten.
Frau Blockland.
Ja, Sie sprechen gerade das Punkt der Dichte an und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, die wir gar noch nicht angesprochen haben. Wobei wir sehen in Quartieren so, wo es Quartiersmanagement geben muss oder wo Bedarf ist für neue soziale Verhältnisse und so, dass dann natürlich die Voraussetzung ist, dass die Leute ganz nah aufeinander, untereinander, nebeneinander, oft auch in Häuser, die da sehr nicht lärmgeschützt sind oder was. Und da sind natürlich das Potenzial für Konflikte und deshalb die Notwendigkeit der Kommunikation ist da viel größer als, sag mal, in die eher suburbane Einzelfamilienhäuser, wo man da die Ärger nicht hat. Und eine der Sachen, die so wichtig ist bei das Kennen der Nachbarn, ist, dass wenn man sie kennt, kann man sie, wenn es mal Probleme gibt, auch ansprechen. Aber wenn das Ansprechen gar nicht so notwendig ist, dann ist das ja eigentlich wie mehr oder weniger egal. So die Dichte. Und deshalb ist es ja auch ein typisch städtisches Problem, dass man da mit Nachbarn so viel Probleme lösen muss und so miteinander klarkommen muss.
Fragen wir mal Uwe Mangold, der uns aus Stuttgart anruft. Herr Mangold, Sie hören uns.
Ja, guten Tag.
Wie sieht's aus mit Ihren Nachbarn? Mehr Probleme oder positive?
Positive Erfahrungen, und ich wollte auch ganz unverkrampft anregen, wenn in der Nachbarschaft zufälligerweise türkische oder aus anderen Nationen stammende Nachbarn sind, mit denen auch ganz normal eine Kontaktaufnahme zu versuchen. Und ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass das nicht klappt. Also es ist nicht direkt Stuttgart, es ist sozusagen auf dem Land, Kreis Böblingen. Da gibt es nicht die Situation, dass die Quartiere so schön getrennt sind, in Anführungsstrichen schön, sondern dass man da wild durcheinander wohnt. Und die nachbarschaftliche Kontaktaufnahme klappt ganz normal. Jetzt aktuell Schneeschippen, großes Thema. Da hilft man sich gegenseitig, aber auch in anderen Bereichen gibt es einen regen Austausch, also in sozusagen kulturellem Gebiet, was so Hits aus exotischen Ländern anbelangt oder ähnliches oder Filme. Und auch Leute, die, das war dann im anderen Ort, wo ich wohnte, die besuchen mich heute immer noch. Da gibt es zum Beispiel einen Fall, wo jemand bei Daimler einen wunderbaren Beruf gekriegt hat, und zwar in dem Modellbau. Der sollte sich dann selbstständig machen, weil er dann im Modellbau auch einmal eine ganze Nacht durcharbeiten kann. Der wurde jetzt nach Kalifornien sozusagen versetzt, falls das bei einem sogenannten Scheinselbstständigen überhaupt geht, dass er versetzt wird. Auf jeden Fall, die kommen immer noch und erzählen, wie es jetzt zugeht im Modellbau für das Designzentrum für Daimler in Kalifornien und. Also ich kann nur sagen, wenn man ganz normal und unverkrampft mit auch nicht-deutschen Nachbarn Kontakt aufnimmt, das klappt.
Und das machen Sie, das praktizieren Sie, dass Sie, was weiß ich, Ihren türkischen Nachbarn zum Sportschau gucken einladen?
Zum Sportschau gucken, ja, genau. Und aber also ich bin mehr im Musikbereich interessiert und da oder auch so Filme mit leicht exotischem Touch. Also da gibt es dann auch entsprechende Dinge, teils mit Untertitel. Das ist hochinteressant, was sich da dann entsprechend ergibt.
Ja, das ist gut.
Herr Mangold, also ich wollte nur anregen, nicht wenn jemand, also auch Leute, wenn jetzt die Mutter des Hauses mit Kopftuch einherschreitet, dass das dann ein Ausschlusskriterium ist. Das kann dann trotzdem sein, dass die sehr aufgeschlossen sind, dass die Töchter zum Beispiel Klassenbeste ist im Gymnasium etc. etc. Einfach probieren und es geht sehr, sehr häufig ganz lässig gut.
Das ist ein Appell, der sich aus Ihren positiven Erfahrungen und auch aus Ihrem Engagement eben speist. Vielen Dank, dass Sie uns das geschildert haben. Trotzdem, Frau Handro, das ist natürlich oftmals auch ein Wunschdenken, dass es so funktioniert, auch über die kulturellen Schranken hinweg. Die Wirklichkeit ist doch aber meist eine andere, dass die Menschen doch recht parallel nebeneinander herleben.
Kann man jetzt wiederum per se so nicht sagen, aber vielleicht kann ich mal kurz davon berichten, was Schüler an Nachbarschaft und historischen Nachbarschaften interessiert. Sie haben ja eingangs erwähnt, dass es einen Geschichtswettbewerb gibt, der sich mit Nachbarschaft in der Geschichte beschäftigt. Und Schüler sind eben weniger an harmonischen Nachbarschaften interessiert, nicht zuletzt deswegen, weil zu harmonischen Nachbarschaften auch wenig überliefert ist, sondern was wir in den Akten finden, sind Konflikte, wenn Nachbarschaft zum Rechtsstreit wird oder eben an Nachbarschaften, wo die Nachbarn immer Fremde bleiben oder bewusst ausgegrenzt werden. Also beispielsweise, wie lebt es sich in der Nähe von Zwangsarbeitslagern oder was machte eine Nachbarschaft zum Konzentrationslager aus oder zum Frauengefängnis in der DDR? Das sind Fragen, die Schüler bewegen und die dann auch mit einhergehen. Wie gelingt es das denn auf lange Dauer miteinander zu leben, Nachbarschaften zu ignorieren oder zumindest aus der Erinnerung Begegnungen mit diesen Nachbarn auszublenden, weil man der Meinung ist, das sind fremde andere, also sozusagen politisch induzierte Muster für sich selbst Wahrnehmungsgrenzen setzen. Also sondern die haben als Nachbarn nie existiert, das waren immer die fremden anderen.
Genau deswegen gibt es ja diesen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, der dieses Jahr, also 2012, 2013, ja um das Thema sich dreht, vertraute fremde Nachbarn in der Geschichte. Und wenn ich recht informiert bin, ist das der größte historische Forschungswettbewerb für junge Menschen eben in Deutschland. Da läuft die Ausschreibung noch bis Ende Februar.
Genau,
also man
Ende
kann
Februar
noch mitmachen.
Ist ein, gut, jetzt wäre es etwas spät zu starten. Ist immer ein halbes Jahr Laufzeit. Am 28. Februar läuft der Ausschreibetermin aus. Und es nehmen in der Regel so 5.000 bis 6.000 Schüler an diesem Wettbewerb teil. Also man kann es durchaus als die größte historische Laienbewegung bezeichnen, die auch in den Regionen vor Ort im Nachdenken über die eigene Geschichte einiges bewegen kann.
Dann Frau Professor Dr. Saskia Handro, Historikerin, Direktorin des Instituts für Didaktik der Geschichte an der Universität Münster. Dann müssen wir Sie wieder einladen, dass Sie uns berichten über die Ergebnisse, wenn Sie dann vorliegen.
Sehr gerne, dann auch noch mit ein paar Schülern.
Noch mit ein paar Schülern. Ja. Freuen Sie sich auf Ihre Nachbarn, Frau Blockland, wenn Sie wieder nach Hause kommen?
Ja, klar.
Wie schaut es bei Ihnen aus, Herr Franke und Michel, bei dem wir uns bedanken, dass er mit war und so brav im Studio hier gesessen hat. Es geht zurück. Heute was auf dem Programm? Mit den Nachbarn oder mal schauen, was so kommt mit der Nachbarin.
Ich komme heute erst spät nach Hause.
Genau. Danke, dass Sie beide.
Ja? Erstmal mich um meine kranke Frau kümmern. Die ist nämlich.
Alles Gute. Christian Spörhase, genauso herzlichen Dank. Rückkehr in den Stadtteil Gallus in Frankfurt. Danke, meine Damen und Herren zu Hause, dass Sie mitgemacht haben, an dieser Sendung teilgenommen haben. Sie können nachhören über www.dradio.de. Nächste Woche sitzt an dieser Stelle meine Kollegin Daniela Wiesler. Wieder ein Thema in der Lebenszeit. Ja, die Schmetterlinge im Bauch. Sie wird fragen, ist das eigentlich im Alter tabu, dass man nicht mehr lieben darf? Nein, das ist natürlich nicht. Andreas Stopp verabschiedet sich für heute.